Deutschlandfunk Interview.
Eine historisch tiefe Wahlbeteiligung in Nordrhein-Westfalen. Knapp über 55% haben den Weg in die Wahlkabine geschafft oder den Einwurf dann in den Briefkasten. Ein Großteil dieser Nichtwähler kommen aus den ärmeren Teilen der Bevölkerung. Arbeitslose, Ungelernte, diejenigen, die den Anschluss an die Wohlstandsgesellschaft aus verschiedenen Gründen, mit verschiedenen Kriterien verpasst haben. Am Telefon ist der Kölner Politikwissenschaftler und Armutsforscher Professor Christoph Butterwege. Er war 2017 Kandidat der Linkspartei für die Wahlen zum Bundespräsidenten. Und auch das wollen wir heute Morgen erwähnen. Seine Frau Caroline Butterwege, Spitzenkandidatin für die Linkspartei in NRW bei dieser Wahl. Sie ist auf 2,1% gekommen. Wir reden jetzt mit Christoph Butterwege. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Müller.
Herr Butterwege, gewinnen die Nichtwähler die Wahlen?
Na, zumindest ist das die stärkste politische Kraft. Mit 44,5% sind sie stärker als die erfolgreiche Union mit über 35%. Und ich finde, alle demokratischen Parteien müssen sich Gedanken darüber machen, ob diese repräsentative Demokratie nicht Schaden nimmt, wenn fast die Hälfte der Bevölkerung an Wahlen nicht mehr teilnimmt.
Das sind amerikanische Verhältnisse. Ist das aufgrund dessen problematisch oder gehört das zu modernen Postwohlstandsgesellschaften dazu?
Na, man kann darin eine US-Amerikanisierung der politischen Kultur sehen, aber diese US-Amerikanisierung hat natürlich damit zu tun, dass es auch eine US-Amerikanisierung der Sozialstruktur gibt. Also unser Land zerfällt immer stärker in Arm und Reich und das macht sich dann an der Wahlurne insofern bemerkbar, als die sozial Benachteiligten, die Abgehängten das Gefühl haben, und zwar nicht zu Unrecht, dass ihre Interessen nicht mehr vorkommen bei den politisch Verantwortlichen. Und das beantworten sie damit, dass sie nicht mehr zur Wahl gehen. Also die Wahlabstinenz korreliert sehr stark mit einer prekären Existenz. Und ich finde, man muss daran etwas ändern, also an den sozialen Verhältnissen, um dann auch wieder die Demokratie ins Recht zu setzen, in dem Sinne, dass unser parlamentarisches Repräsentativsystem ja auf der Vorstellung beruht, dass alle Bevölkerungsschichten gleichermaßen am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess und hauptsächlich eben über Wahlen beteiligt werden.
Aber Sie können ja alle wählen gehen, das hindert ja keiner daran.
Naja, jetzt stellen Sie sich die Mutter vor, alleinerziehend im Hartz-IV-Bezug. Bundesweit gibt es davon über 500.000. Also es ist keine kleine Gruppe, die am 20. des Monats nicht mehr weiß, wie sie noch was Warmes auf den Tisch bekommt für die Kinder. Die hat andere Sorgen, als sich zu entscheiden, ob Thomas Kutschaty oder Henrik Wüst Ministerpräsident in NRW wird.
Herr Butterwege, jetzt könnte diese von Ihnen beschriebene Mutter ja Linkspartei wählen, um die sozialen Verhältnisse zu verändern. Hat
ja,
sie
gut,
aber nicht getan.
Warum? In den Medien, dass da Sexskandale sind, dass die Linkspartei Putin-Versteherin ist, dass die ständig nur nach Russland schielen. Der Antikommunismus, der natürlich auch noch eine Rolle spielt. Meine Frau hat das oft erlebt am Wahlstand, dass sie dann befragt wurde, wie sie zu den Mauerschützen steht in der DDR. Obwohl sie so jung ist, dass sie die gar nicht mehr erlebt hat. Jedenfalls nicht im Wahlalter. Sie war, als die DDR unterging, 15 und hatte natürlich die Mauerschützen nicht zu verantworten. Man fragt nicht, wie könnt ihr das Land anders sozialgerechter gestalten, sondern man fragt, was habt ihr denn mit der DDR und mit Russland zu tun? Und ich finde, darunter leidet dann die Linkspartei, die auch viele andere selbst erzeugte Probleme hat. Aber unabhängig von der Linkspartei müssen sich alle Parteien stärker um diese sozial Benachteiligten kümmern, und das tun sie nicht.
Ich hatte das gefragt, Linkspartei war jetzt Zufall, nicht weil Ihre Frau jetzt für die Linkspartei kandidiert hat, aber jetzt in der Assoziation zu sagen, okay, Linkspartei tritt ein für die sozial Schwächeren, das tut ja ganz offiziell seit vielen, vielen Jahrzehnten, über 100 Jahre, auch die SPD. Warum kann die SPD nicht mehr binden?
Weil die SPD heute natürlich nicht mehr die Partei ist wie zu Zeiten von Willy Brandt. Also damals, Mitte der 70er Jahre, war die Wahlbeteiligung in NRW die höchste und im Bund war sie sogar über 91%, weil da waren auch klare Gegensätze, klare Kante. Es wurde auch deutlicher, dass die Parteien unterschiedliche Interessen vertreten, also die Interessen unterschiedlicher Bevölkerungsklassen und Schichten. Heute geht es eigentlich nur noch darum, wer verteilt vielleicht die buntesten Luftballons und die meisten Kugelschreiber. Also es ist doch auch einer US-Amerikanisierung des Wahlkampfes feststellbar, dass es immer weniger um Inhalte geht und vor allen Dingen nicht um die Interessen bestimmter Bevölkerungsschichten. Dass die vernachlässigt werden, die wenig haben, sieht man ja auch an den Entlastungspaketen jetzt der Bundesregierung, wenn dann die Rentnerinnen und Rentner, die stark von Altersarmut betroffen sind, auch Auszubildende und Studierende gar nicht vorkommen.
Die werden ausgeschlossen.
Bei der Energiepreispauschale. Dann haben sie natürlich zu Recht das Gefühl, wir werden nicht beachtet und wenn wir nicht beachtet werden, beachten wir auch die Parteien
nicht. Aber diejenigen, die weniger verdienen, bekommen von diesen Paketen mehr als diejenigen, die mehr verdienen.
Diejenigen, die wenig verdienen, die prekär beschäftigt sind, auch die Transferleistungsempfänger werden viel stärker von dieser höheren Preisspirale in Bezug auf Haushaltsenergie und Nahrungsmittel getroffen als reichere. Vor allen Dingen, weil ja das Vermögen der Wohlhabenden und Reichen, das sich in Immobilien, in Aktien, in Unternehmensanteilen, in auch Edelmetallen wie Gold befindet, dieses Vermögen steigt ja während so einer inflationären Tendenz. Das heißt, die Reichen werden reicher, aber die Armen werden zahlreicher, weil sich die Armut mehr und mehr in die Mitte der Gesellschaft vorschiebt.
Butterberge, lassen Sie mich das noch einmal fragen. Ist das nicht ein bisschen einfach in der Argumentation zu sagen, der Staat hat Schuld, die Politik hat Schuld, die Parteien haben Schuld? Habe ich nicht auch als Bürger? Und selbst wenn ich finanziell da Riesenprobleme habe, wie Sie es eben beschrieben haben, ich bekomme ja immerhin auch staatliche Unterstützung, ich bekomme ja immerhin auch staatliche Hilfe, habe ich da nicht die soziale, politische Verantwortung, nicht auch den Drang dazu, mich politisch zu beteiligen? Und sei es eben auch nur in Anführungszeichen mit einem Kreuz auf dem Wahlzettel.
Ich finde es falsch, die Schuld den Enttäuschten, den Frustrierten in die Schuhe zu schieben. Also es handelt sich nicht um Wahlmüdigkeit oder wie häufig gesagt wird, um Politikverdrossenheit, sondern es ist eine Krise der politischen Repräsentation. Die Betroffenen, die sozial Benachteiligten fühlen sich nicht mehr politisch repräsentiert. Das ist der Grund, weshalb sie nicht wählen gehen. Nicht, dass sie an der Demokratie verzweifeln, sondern sie haben das Gefühl, dass die demokratischen Parteien für sie nichts tun und dass gibt auch so eine Spirale. Diese Parteien halten dann zum Beispiel Wahlkampf eher in Vierteln, wo sie wissen, da ist die Wahlbeteiligung um die 90%, während in den Wahlkreisen, wo eher die Ärmeren wohnen, da ist die Wahlbeteiligung in NRW jetzt gewesen 38%, in Duisburg, in Gelsenkirchen, in Wuppertal, also da, wo eher Einkommensschwache wohnen. Ganz besonders, wenn man das herunterbricht.
Und da hat es keinen Wahlkampf, gegeben.
Dann sieht man, in den Hochhausvierteln ist die Wahlbeteiligung um 20%, in den Villenvierteln ist sie bei 90%. Und das zeigt, es ist keine Krise der Demokratie als solcher, sondern es ist eine Krise, die damit zu tun hat, dass die sozial Benachteiligten immer mehr abgehängt werden.
Sie haben das gerade erwähnt, möchte noch mal ein Beispiel nennen. Ich hatte von Verantwortung gesprochen, nicht von Schuld. Verantwortung jedes Einzelnen, sich trotzdem zu beteiligen, ganz gleich in welcher Situation ich mich befinde, jedenfalls in Anführungszeichen. Schauen wir mal auf Köln-Chorweiler.
Herr Müller, ich begrüße das ja auch nicht, dass die Betroffenen
nicht so weit gehen,
aber ich versuche sie zu verstehen.
Ja, Herr Butterberger, ich versuche das ja auch, sie ja auch zu verstehen. Nochmal die Frage. Köln-Chorweiler als ein Beispiel ist ein bekanntes Hochhausviertel in NRW allemal, vielleicht auch bundesweit, wird häufig darüber berichtet. Nur 21,9% haben da gewählt. Sie haben eben auch Gelsenkirchen, Bochum 3, Wahlkreis Bochum 3 genannt, 38,3% nur die Wahlbeteiligung, also ein ganzer Wahlbezirk. Oberhausen, Gelsenkirchen, Hagen, Herne, Recklinghausen, alles Ruhrgebietsstädte mit vielen Ärmeren, auch mit vielen Migranten oder mit Migrantenanteilen, die ja auch wählen können, wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Wie sieht da die Quote aus? Wie groß ist die Frustration bei Migranten zu sagen, mit diesem politischen System, mit diesen Parteien habe ich nichts zu tun?
Na, erstmal ist es so, dass ein hoher Teil der Migrantinnen und Migranten, selbst wenn sie schon Jahrzehnte in Deutschland wohnen, Steuern zahlen, arbeiten, sich ansonsten am gesellschaftlichen Leben beteiligen, nicht wählen dürfen, weil sie die deutsche Staatsbürgerschaft nicht haben. Das ist, finde ich, ein Unding. Dann diejenigen, die die deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben, gehören natürlich auch zu denjenigen, die mit sozialen Problemen, auch zum Teil mit rassistischer Diskriminierung zu tun haben. Und in solchen Vierteln wie Chorweiler, da ist einfach das Gefühl vorhanden, wir werden nicht mehr gehört, ihr respektiert uns nicht, wir sind euch nicht wichtig gegenüber den politisch Verantwortlichen. Und wenn man so eine Haltung entwickelt, ich will sie wie gesagt nicht glorifizieren, aber ich versuche nachzuvollziehen, dass wenn man immer getreten wird, dann wird man eines Tages auch nicht mehr bereit sein, denjenigen, die da oben sind, und die Pandemie hat dazu stark beigetragen. Morgen erscheint mein Buch Die polarisierende Pandemie, Deutschland nach Corona, und da zeige ich, wie die Gesellschaft auch während der Pandemie immer mehr auseinandergefallen ist. Es ist nicht so, dass alle darunter gelitten haben.
Die Querdenker,
sondern manche sind noch reicher geworden, weil zum Beispiel Einkommensschwache eher beim Lebensmitteldiscounter einkaufen mussten, und die Familien, denen diese Ketten wie Aldi Nord und Aldi Süd gehören, sind noch reicher geworden. Und da zerfällt die Gesellschaft und der gesellschaftliche Zusammenhalt schwindet. Und das ist der Grund, warum auch die Wahlbeteiligung in diesen Vierteln sinkt.
Das fällt mir da gerade ein. Sie haben darüber geschrieben, beziehungsweise auch geforscht, Corona, Pandemie, auch Wahlverhalten und so weiter, politische Einstellung. Querdenker, interessiert mich jetzt, haben die gewählt oder haben die AfD gewählt oder auch gesagt, nee, machen wir gar nicht mit?
Na, darüber gibt es jetzt noch keine Zahlen. Aber was ganz klar ist, ist, dass die Erfahrung während der Pandemie war, es gibt ein Oben und Unten, nicht nur im finanziellen, im kulturellen, im sozioökonomischen Bereich, sondern eben auch im politischen. Macht und Ohnmacht wurden erfahren. Ich kann, so war das Gefühl, nichts tun. Ich habe keine Entscheidungsmacht. Ich habe keine Wirkmächtigkeit. Und dieses Gefühl, das drückt sich dann natürlich auch an der Wahlurne aus.
Darf ich noch eine problematische These jetzt formulieren, nachdem ich das Interview jetzt mit Ihnen geführt habe? Also ich würde jetzt im Nachhinein sagen, die ganze Essenz, unser Gespräch mit Herrn Professor Butterwegger hat ergeben, ich wähle nur noch, wenn es mir gut geht.
Nein, aber diejenigen, denen es schlecht geht, die machen sich natürlich Gedanken darüber, warum es ihnen schlecht geht. Und da ist von den politisch Verantwortlichen häufig zu hören, ihr seid selber schuld, ihr seid Versager, ihr seid Drückeberger, ihr seid Faulenzer, ihr seid Sozialschmarotzer. Und wenn den sozial Benachteiligten so begegnet wird, eben gerade nicht mit Respekt, wie Olaf Scholz es eingefordert hat, wenn man das Gefühl hat, auf diese Art und Weise an den Rand gedrängt oder sogar darüber hinaus gedrängt zu werden, nicht mehr dazu zu gehören zur Gesellschaft und ausgegrenzt und ausgelacht zu werden, verhöhnt zu werden zum Teil, dann reagiert man manchmal so, wie wir das jetzt beide beklagen, nämlich, dass darunter die Demokratie am Ende leidet, denn das ist natürlich die Quintessenz auch unseres Gesprächs, dass, wenn sich nichts ändert, wir einer Situation entgegengehen, wo die Demokratie ja sehr starken Schaden nimmt und wir uns fragen müssen, ob man dann überhaupt noch von Demokratie sprechen kann.
Der Kölner Politikwissenschaftler und Armutsforscher Professor Christoph Butterwegge, danke für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag.
Selbiges.
Auf Wiedersehen.